Oh. Unsere Lieben, wir sagen erst einmal guten Abend und wir grüßen uns alle von ganzem Herzen und wünschen uns natürlich für das kommende Jahr viel Gnade und Weisheit. Und bevor wir einsteigen, da beten wir noch miteinander. Du, unser treuer Gott und Vater, wir preisen dich, dass du uns auch heute Abend die Möglichkeit schenkst, Gemeinschaft zu haben mit dir und das unter deinem Wort. Und dass wir so zusammengebunden sein dürfen und wissen uns durch den einen Geist getragen, aber auch zusammengebunden und wachsen gemeinsam hinein in deinen Christus und ringen um dein Wort, es richtig verstehen zu können. Da bitten wir um geöffnete Augen des Herzens wegen des Geheimnisses des Evangeliums, das du ja deiner Gemeinde bekannt gemacht hast, dass wir dies auch erkennen und in der Kraft des Evangeliums auch dann unseren Weg gehen können. Da gibst du uns dann auch Weisheit. Du warst so gütig und treu im vergangenen Jahr. Wenn deine Gnade uns nicht gehalten und getragen hätte, dann wären wir noch gar nicht mehr da. Und nun dürfen wir uns auch für das neue Jahr dir überlassen und anbefehlen. Und weil du uns mit einem hohen Preis erkauft hast, für dich und deinen Christus, da dürfen wir auch unter deinem Frieden stehen und wissen, dass du die Situationen auch im Ablauf des Tages uns zum Guten, zum Allerbesten dienen lassen willst. Da schenke uns dann auch ein demütiges, dir hingegebenes Herz. Wir danken dir, dass du treu bist und dass du zu deinem Wort stehst und du dich nicht verleugnen kannst. Wir leben jeden Augenblick aus diesem Vermächtnis deiner Zusagen und Verheißungen und freuen uns, ja, das können wir auch einmal aussprechen, wenn es sein könnte, uns in diesem Jahr zu vollenden, deine ganze Gemeinde zu dir nach oben zu holen. Das wäre ein Jubel- und Festtag. Wir freuen uns, dass du uns aber jeden Tag die kleine Wegstrecke in unserer Wohnung und wenn es darüber hinaus etwas sein kann, ausleuchten lassen wirst. Und wir so ganz unter deinem Schutz, deiner Gnade und deinem Frieden unseren Weg gehen können. Segne du im Besonderen unsere Geschwister, die ja mit Krankheit so eingegrenzt sind und mit ihrer Not nicht mehr wissen, wohin. Aber du bist der Ausweg, du bist der Herausweg, der Einzige. Und gibst uns dann auch Zuspruch und Trost. Unsere ganze Erwartung auf dich zu setzen. So segne du deine Gesamtgemeinde auch heute Abend und uns, wenn wir dein Wort vor uns haben und uns damit beschäftigen wollen. Wir danken dir von Herzen. Amen. Ja, meine lieben Geschwister, die Überschrift zu diesem heutigen Thema Da lautet ja, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, Christus, der Sohn Gottes, geoffenbart im Fleisch. Das war unser Thema vor 4 Wochen. Aber bevor wir zu diesem Thema fortfahren, da haben wir eine etwas längere Einleitung. Wir leben ja nun schon 12 Tage im neuen Jahr. Ob wir es beenden? Wir wissen es nicht. In den letzten 4 Wochen haben sich ja so viele bedeutsame Ereignisse abgespielt. Wer hätte denn das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, dass Israel ein Jahr zu tun hat mit den Hamas, sie platt zu machen. Und da sind sie noch nicht ganz fertig. Das wäre schon längst erfolgt, aber es sind ja noch 100 Geiseln eingesperrt. Und deshalb reagieren sie auch und agieren sie so behutsam. Aber auch die Hezbollah im Libanon mit ihren über 100.000 Raketen, die sind besiegt. Und Syrien, das haben sie neutralisiert. Also alles, was an Waffenarsenale da zu finden wurde und in Bunkern verschanzt, das wurde in die Luft gesprengt. Und dabei steht Israel, das dürfen wir nicht vergessen, der kommende Holocaust noch bevor. Aber wie das eben alles ablaufen soll. Wir meinen, dass es in dieser Situation, wie zur Zeit Israel steht, noch etwas weitergehen kann. Aber es kommt und muss zu einem Friedens- und Sicherheitspakt kommen. Ein Bündnis des falschen Messias. Das wissen wir. Ja, und das für 7 Jahre. Genau der 70. danischen Jahrwoche entsprechend. Und das würde dann auch bedeuten, dass der Bau des 3. Tempels, in dem sich ja der falsche Messias hineinsetzen wird und sich dann ausgeben wird als Gott. Er wird sich anbeten und feiern lassen. Wir als Gemeinde, wir stehen in gespannter Erwartung. Doch. Wegen der vorher erfolgten Entrückung und der Hinaufversammlung aller Christusglieder zu Christus, dem Haupt der Gemeinde. Das soweit zur gegenwärtigen politischen Situation. Jedenfalls hat die Christenheit das Weihnachtsfest mit Glanz und Gloria feiern können. Und dabei muss ja auch das Jesuskind in der Krippe mitspielen. Von den über 1000 Predigten in Deutschland, die in den vergangenen Tagen gehalten wurden, da fragen wir uns, wird da eine dabei gewesen sein, die Zuhörer aufmerksam gemacht hat, wohin denn dieser Knabe eigentlich gehört, Natürlich. Zu uns. Wohin denn sonst, antworten die meisten Frommen. Und das in einem großen Chor. Das Wort Gottes ist aber hier und hat da eine andere Meinung. Und ich kann euch verraten, ich habe mir schwer getan, Zeugnisse aus der Bibel zu suchen, zusammenzutragen und da eine Linie zu bilden. Es ist ja wichtig. Wenn wir noch etwas zurückgehen heute, wegen dem gefeierten Weihnachtsfest, ist es wichtig, auch Zeugnisse der Schrift uns anzuschauen. Und zum ersten gleich, das ist Lukas 2. Wir kennen ja die Stellen auswendig, wirklich, und wissen, was steht. Aber die Zuordnung des Textes ist manchmal nicht ganz einfach. Und da lesen wir, und der Engel sprach zu ihnen. Und da müssen wir natürlich, wenn wir ehrlich sind, mal das hinterfragen. Wer ist denn der ihnen? Es ist der, ich sag oft, eine bodenlose Krankheit, fast unheilbar, dass die Kinder Gottes sich immer versuchen, im geschriebenen Wort zu platzieren, wie auch immer und wo auch immer. Hauptsache, sie können sich da ein klein Stück mit identifizieren. Aber das geht nicht. Und zuallererst, wenn wir den Text behandeln, fragen wir, wer hat denn was in welcher Zeit zu wem gesagt? Jedenfalls lesen wir, und der Engel sprach zu ihnen. Wer da ihnen ist, das bekommen wir dann erklärt. Fürchtet euch nicht. Jetzt kommt wieder ein Wort. Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute, jetzt wird's noch mal ganz konkret, in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Ja, wir hatten am Anfang gesagt, ob es eine Predigt gegeben hat in Deutschland, die die versammelte Schar aufmerksam gemacht hat, dass das ihnen und das euch gar nicht zu uns gehört. Also wenn nicht alles täuscht, ist er das ihnen, das euch, das ganze Volk und die Stadt Davids nicht zu uns geredet und hat mit uns den Nationen und den Römern und Ägyptern und Germanen nichts zu tun, sondern ganz schlicht und einfach und ganz präzise ist es für die Söhne und Töchter des Volkes Israel gedacht. Ich weiß nicht, aber wir hatten eine ganze Menge Versammlungen. Aber auch nur der leiseste Gedanke, dass da jemand anders gemeint sein kann als wir. Nein, das war überhaupt nicht. Auch nicht in der Fantasie vorhanden. Warum wird das in der Verkündigung den Versammlungsbesuchern nicht mitgeteilt. Was da im Eigentlichen vor 2000 Jahren in Israel abgelaufen ist, frage ich mich oft. Warum wird der hörenden Gemeinde nicht mitgeteilt, was der Engel der Maria zu sagen hatte? Wenn sie den Jesus in Bethlehem zur Welt bringen wird. Lukas 1, 32. Dieser, kein anderer, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen, ewiglich. Und sein Königreich wird kein Ende sein. Ja, das hat doch nichts mit uns, den Nationen, zu tun. Die hatten zur damaligen Zeit überhaupt keinerlei Anspruch auf einen Messias, auf einen Retter, auf einen von Gott gesandten Sohn. Die hatten kein Anrecht auf ein verheißenes Königreich. Und Daniel schaut ein Gesicht in der Nacht und sah in den Wolken des Himmels den Sohn des Menschen kommen. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und das Königtum gegeben. Und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Das ist ein Ausblick weit hinüber in das tausendjährige Reich und den Äonen danach. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nicht zerstört werden wird. Und dann schreibt Jesaja sehr deutlich und auch einleuchtend, denn ein Kind ist uns geboren. Und ich habe mir dann diese Wörter schon in meiner Bibel etwas buntfarbig ausgemalt, weil wir durch die Tradition, die Macht der Tradition verhindert werden, oft verhindert werden, die Bibel im eigentlichen Verständnis zu lesen und verstehen zu können. Ja, bunt ausgemalt. Denn ein Kind ist uns geboren. Ich frage zurück, wem wurde ein Kind geboren? Wem? Den Germanen? Oder den Franzosen? Nein, ein Sohn wurde uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, ein Berater, starker Gott, Vater der Äonen, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit, von nun an bis in die Äonen. Der Eifer Jahwes, der Heerscharen, wird dieses tun. Schon sehr eigenartig. Also diesen Vers, das ist zwingend, der müsste auseinandergefaltet werden. Ich komme sicherlich heute Abend darauf nochmal zu sprechen. Das ist wichtig, weil manche Schriftzeugnisse in einem einzigen Satz stehen und doch Jahrhunderte, Jahrtausende, manchmal sogar äonenlang auseinander gedeutet werden müssen. Es läuft nicht alles so hintereinander ab, wie es hier aufgeführt ist. Das nur kurz mit zur Bedeutung. Micha 5,1. Und du Bethlehem. Hier wird das so klar lokalisiert, dass kein anderer Ort auf dem Erdball für diese Geburt des Gottessohnes, dieses Knaben in der Krippe genannt wird. Bethlehem. Ephrata, viel zu klein, dass man überhaupt diesen Ort unter Tausenden von Juda zu sein nennen könnte. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Schon sehr eigenartig, dass uns das Wort Gottes so klar aufzeigt, wo hinein dieser Knabe denn vor 2000 Jahren geboren wurde. Der Herrscher über Israel sein soll und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Äonen her. Und so war und ist der Messias Israel, der kommende Friedenfürst verheißen. Genauso. Und wir als Nationen haben nicht ohne weiteres Anteil an dieser Königsherrschaft. Er kam von außerhalb in den Kosmos hinein. Und er kam in, wohin? In sein Eigentum. Und es waren nicht die Römer und die Europäer, sondern das Volk der Verheißung. Israel, das ist sein Eigentum. Da hinein wurde er geboren. Ja, und nun lesen wir aber weiter im Text. Das ist ja hochinteressant. Ich bin manchmal selber ganz überrascht, was ich da entdecke. Wenn man mal etwas länger in der Betrachtung da stehen bleibt. Ja, wir lesen weiter im Text, dass dieses Volk Israel als sein Eigentum ihn nicht annahm, nicht aufnahm. Ja, und da fragen wir, weshalb eigentlich? Weshalb eigentlich? War das Gottes Absicht? Er wollte ja seinem Volk den Messias schenken, der das Volk von der Herrschaft der Römer befreite. Nun sandte er seinen Sohn. Er sandte seinen Sohn, ja. Und das Volk lehnte ab. Und wir fragen, weshalb lehnt er das Volk ab? Weshalb lehnt er das Volk ab? Sehr interessant. Es gibt sehr viele Antworten, aber eine, die an erster Stelle steht, die finden wir in dem Prophet Jesaja. Sie lehnen ab, weil sie ein verstocktes Herz hatten. Jesaja spricht ja von diesem Fluch, den er ausgesprochen hat und der erst viele Jahrhunderte später, im Jahre 70 und im Jahre 135 nach Christus, in Erfüllung ging. Und diese Fluchverheißung wiederholt Jesu und später auch Paulus. Das ist wichtig, dass wir das mit vermerken, auch im Blick auf die Zehn-Stämme-Lehre, die meint, dass jetzt ja der Segens- und Verheißungsspruch über diese Stämme weitergeht, vermehrt und in vielen anderen. Nein, nein. Das gesamte 12-Stämme-Volk steht unter dieser, wir könnten fast sagen, schrecklichen Verheißung, die Jesaja ausgesprochen hat. In Johannes 12, Vers 40, da spricht Jesus sie aus. Er, Yahweh, hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und verstehen mit dem Herzen und sie sich bekehren und ich sie heile und rette. Nun sagt mir doch mal, deshalb hat doch der Herr den Retter geschickt. Und dieser Widerspruch, dass Gott dieses Volk schon vorher verhärtet hat, dass sie sich nicht bekehren, dass er sie heile. Ein Retter wurde verheißen, aber er hatte keine Chance, weil anderes in Kraft stand. Meine lieben Geschwister, an dem jetzt verlesenen Text und dem dann auch von Paulus, da liegt der Schlüssel und die Antwort, weshalb Israel ihren Messias ablehnte. Noch einmal. Ich könnte natürlich sehr schnell sprechen, aber das will ich nicht tun, weil wir ja die Gedanken hören und darüber nachdenken müssen. Deshalb spreche ich auch sehr bedacht und sehr langsam. Jetzt lesen wir noch im Original, Jesaja 6,9, und der Herr sprach, gehe hin und sprich zu diesem Volk, nicht zu den Ägyptern, zu seinem Volk, hörend, hört und versteht nicht, und sehend, sie sehen zwar, aber sie sehen und erkennen nicht. Mache das Herz dieses Volkes verstockt. Mache es unempfänglich und seine Ohren schwerhörig und bestreiche oder verklebe ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht zur Erkenntnis gelangt und es nicht bekehrt und für sich keine Heilung findet. Das war Menge Übersetzung. Verstehen wir deshalb die ablehnende Haltung und Einstellung des Volkes Israel zu dem von Gott gesandten Erlöser und Retter? Wir fahren dann fort, überspringen 600 Jahre, kommen in die Zeit von dem Jesus von Nazareth. Er ist da nicht in der Krippe geblieben, auch wenn man ihn gerne dort hätte und ihn bis heute glorreich besingt. Er ist ja normal gewachsen, hat sich entwickelt und hat dann die Lehre bei seinem Vater als Tischler gelernt. Ja, und mit etwa 30 Jahren fing er an zu lehren und zu predigen. Und wir lesen in Matthäus 13, 14, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Wir sind gelehrt worden, die Gleichnisse, die sind deshalb, dass wir das Verkündigte besser verstehen lernen. Ja, dass das etwas buntfarbiger ausgeschmückt wird. Nein, nein, nein. Die Gleichnisse waren deshalb da, dass sie nicht verstehen sollte. Darum rede ich in Gleichnisse zu ihnen, weil sie sehen, nicht sehen und hören, nicht hören, noch verstehen. Ja, so geht an ihnen die Weissagung Jesaja in Erfüllung, die dann lautet, ihr werdet immerfort hören und doch nicht verstehen. Und ihr werdet immerfort sehen und doch nicht wahrnehmen oder erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist stumpf und verstockt, ist unempfindlich geworden, ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit den Augen nicht sehen und mit den Ohren nicht hören und mit den Herzen nicht zum Verständnis gelangen und sie sich nicht bekehren, dass ich sie retten und heilen könnte. Meine lieben Geschwister, was sind das für herzzerreißende Aussprüche? Das können wir doch gar nicht überlesen und müssen uns Gedanken machen und auch Konsequenzen daraus ziehen, wenn wir die Schrift verstehen lernen wollen. Als ich 1994 das erste Mal auf der Brüderkonferenz der Langsteinbacher Höhe die Skizze mit den beiden Eisenbahnzügen zeigte, auf großer Leinwand, mit den Tageslichtprojektor damals noch, da gab es ein lautstarkes Getrommle mit den Händen auf den Bänken der Anerkennung. Über 120 Brüder meldeten sich, dass Israel als Heißträger auf das tote Gleis geschoben wurde und mit ihm das ganze Evangelium des verheißenen Königreiches mit Zeichen und Wundern hatte diese Schar versammelter Brüder in Bewegung gesetzt. Heute spricht Norbert Lied sogar von einem fünften Evangelium und meint damit das paulinische Evangelium, was uns den Rettungsweg der Nationen mit dem Geheimnis des Christus und seiner Leibesgemeinde aufzeigt. Es muss doch bei uns einmal zu einem klaren Verständnis kommen, wie Heilsgeschichte gesehen und verstanden werden muss und wie sie abläuft. Und dann nenne ich einen Satz. Der uns durch all die Verwirrung sicher hindurchführt. Nicht alles mit allen zur gleichen Zeit. Könnt ihr ruhig aufschreiben und könnt euch das in eure Bibel hineinschreiben. Das hängt mit Heilsgeschichte zusammen. Dass Gott nicht chronologisch alles in einer Reihenfolge hintereinander ablaufen lässt, sondern er setzt Zeitetappen. Und diese Zeitetappen, die nennt die Bibel extra Kairoi. Im Gegensatz zu Chronos. Das ist die horizontale Zeitgeschichte. Aber Kairoi, das sind Einschnitte. Und in diesen Einschnitten offenbart sich Gott unterschiedlich, mit unterschiedlichen Gruppen und mit einem unterschiedlichen Evangelium. Ja, und wenn Gott für eine Zeit Kairos sein Volk Israel aus dem Rennen nimmt und ein Geheimnis dazwischen schiebt, dann sollte man doch einmal, ja, wenigstens einmal darüber nachdenken. Jedenfalls hat Gott nicht die Ewigkeit geschaffen, sondern die Äonen, damit alles in der göttlichen Reihenfolge ablaufen, lebendig gemacht und zum Ziel gebracht werden kann. Komisch. Dieses Zeugnis von den verblendeten Augen und verstopften Ohren finden wir ja schon mehrmals in unserer Bibel. Und abschließend gebraucht es dann auch der Apostel Paulus. Und damit schließt er die Apostelgeschichte 28 ab. Das ist ein Stück Werdegang, die Apostelgeschichte, die da aufgeführt wird. Und er war ja dort in Gefangenschaft und konnte aber frei seine Wohnung dazu nutzen, um Brüder einzuladen. Und da hat er natürlich eine ganze Gruppe von gläubigen Juden aus Israel da vor sich gehabt. Es steht, von früh bis Abend waren sie zusammen. Aber die Reaktion war sehr unterschiedlich. Und er fasste dann am Ende das ganze Gespräch zusammen. Und wie fasste er es zusammen? Sehr eigenartig. Sehr eigenartig. Ja, mit dem Zitat aus Jesaja 6. Gehe hin zu dem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also mehr kann ja die Schrift eigentlich gar nicht aufbieten, um uns das klar vor Augen zu führen. Was denn da zur Zeit Jesus im Fleisch, Jesus von Nazareth, in diesen 3,5 Jahren seiner Wirksamkeit in Israel ablief. Die Kirchengeschichte und die dazugehörige Theologie hat das bis heute nicht erkannt und deshalb auch abgelehnt. Diese so kleine und klare Weichenstellung im Ablauf der Heilsgeschichte Gottes beschreibt Paulus noch in 2. Korinther 3,14. Das ist auch sehr wichtig. Da schreibt er, aber ihr Denksinn, wer ist der ihr? Lesen wir doch nicht so schnell und nicht über so wichtige Wörtlein hinweg, ohne sie klar markiert zu haben. Aber ihr Denksinn, Israels Denksinn, ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes, gab ja gar nichts anderes zum Lesen damals, dieselbe Decke unaufgedeckt, die aber in Christo zukünftig für sie weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, den 12. Januar 2024, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihren Herzen. Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, das steht hier sehr klar, daran hat die Kirchengeschichte nie einen Gedanken verloren. Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Die Schrift spricht ja von einem Narkotikum, was Gott verabreicht hat. Und ein Narkotikum, das wird ja bei Operationen verabreicht. Für einen kleinen Zeitrahmen. Mein letztes Narkotikum, das musste über 8 Stunden reichen. So lange hat die Operation gedauert. Aber bei Israel, da reichen keine 8 Stunden. 2000 Jahre steht Israel unter dem Narkotikum. Und wird erst wieder aufgeweckt. Ja, wann wird Israel denn wieder aufgeweckt? Nein, heute nicht. Die sind heute noch unter der Decke. Es wird erst aufgeweckt, wenn Gott ihnen die Decke wegzieht. Und das ist ja ein wunderbares Wort. Liebe Geschwister, das könnten wir gleich im Anschluss von dem Text aus 2. Korinther lesen. Ja, in Jesaja 25 fällt mir gerade ein. An jenem Tag und auf jenem Hügel wird Gott einmal die Decke hinwegnehmen, womit Israel und die Völker und Nationen zugedeckt sind. Er wird, ja, den Schleier und auch den Tod für immer nicht vernichten, sondern verschlingen, auflösen, assimilieren. Das bedeutet es. Ja. In den meisten Übersetzungen, die ja oft eine Reflexion ihrer Anschauung sind, steht da oft vernichten. Er wird den Tod vernichten. Auch in 1. Korinther 15, wo so vieles aufgelöst wird, verschlungen wird. Nein, da wird alles vernichtet. Vernichtet. Gott lässt dann nichts übrig. Schlimm ist das, dass man über Gott, dem Schöpfer, so ein übles Zerrbild in die Bibel hineinschreibt. Er muss nicht vernichten, nein, er wird verschlingen. Hinein in Sieg steht da. In Sieg. Was wird das für ein Tag werden? Wir waren davon ausgegangen, dass Israel unter der Decke auch heute noch steht. Und es wird geschehen, wenn der Messias erneut auf dem Ölberg zurückkommen wird. Auf keinem anderen Berg dieser Erde wird er zurückkommen. Von wegen, dass die Frommen nach Südamerika ausgewandert sind oder auch manche nach Russland und manche in die Ukraine. Und wo weiß ich nicht alle, weil sie meinten, dort kommt der Christus, der Messias zurück. Ob die nicht lesen können? Auf dem Ölberg, dort, wo er nach oben geholt wurde. Und der Ölberg ist nahe bei Jerusalem, damit wir genau wissen, wo wir hindenken sollen und wo unser Herr wieder zurückkommt. Ja, also wenn der Messias erneut auf dem Ölberg zurückkommen wird, da werden, das ist so schwierig und mir fällt es so schwer, euch das, ich möchte es ja nicht, aber ich kann mir das nicht verzeihen. Wenn er auf den Ölberg kommen wird, da werden nicht alle Geschlechter der Erde heulen. Liebe Geschwister, streichen wir doch das endlich mal durch, dass diese Wiederkunft, so wie die erste, nur sein auserwähltes Israel betrifft. Warum haben wir nicht den Mut, mal eine andere Übersetzung zu nehmen? Aus diesem Grunde bin ich ja schweren Herzens dann von meiner Luther-Übersetzung mit Erläuterungen und mit Konkordanz zur Elberfelder gewechselt, weil da nicht Geschlechter der Erde steht, sondern Stämme des Landes. Da werden sie heulen. Stämme des Landes. Das ist doch etwas anderes als Geschlechter der Erde. Natürlich kann man das übersetzen, aber heilsgeschichtlich ist es falsch. Und da müssen wir mal lernen, wenn wir Bibel lesen, aus der Tradition heraus zu schlüpfen und so die Dinge lesen, wie sie uns ja im Text nach bestem Wissen vermittelt werden. Ja, alle Stämme des Landes Das lesen wir ja. Das lesen wir in Matthäus 24. Das lesen wir in Offenbarung 1,7. Er kommt in den Wolken des Himmels. Und es werden ihn alle sehen. Ja, wer wird ihn sehen? Ja, alle Geschlechter der Erde. Kein Wort ist wahr, sondern nur die 12 Stämme. Und da haben also auch die 12 Apostel zu tun, denn sie werden die 12 Stämme Israel zu richten haben. Nur der Apostel Paulus fehlt. Der hat dort keinen Platz, auch keine Nummer, weil es neben Israel noch einen Heilsträger gibt. Der ist viel näher an den Messias Israel dran, als Israel als Braut oder als Eheweib. Nämlich, dieser Heilsträger ist Leib von dem Christus, der das Haupt ist. Ein einziger Organismus. Ja, ich tue mir schwer, weil es fällt mir schwer, euch auch ständig zu sagen, liebe Geschwister, liebe Leute, tut euch doch selber den Gefallen und ordnet im geschriebenen Wort Dinge, die nicht stimmen. Das müssen wir wissen, dass die Übersetzungen eben Übersetzungen sind und wir kein hundertprozentig geistgehauchtes Wort vor uns haben. Und da müssen wir uns gegenseitig auch aufmerksam machen. Die Theologen machen es nicht. Die haben immer Recht gehabt und haben bis heute Recht. Alle Stämme des Landes heulen und beugen sich vor ihm nieder und sagen und bekennen, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Da ist Israel endlich am Ziel. Verstehen wir nun den Ausspruch des Paulus in Römer 11, aus Römer 11, 11, aus ihrem Fall. Was ist denn da für Fall gemeint? Aus Israels Fall, ihrem Versagen, schuldhaftes Vergehen, aus ihrer Verstockung und ihrem Gericht. Das ist nicht vermöglich. Naja, das ist egal. Augenblick mal. Aus ihrem Gericht ist uns Nationen das Heil und die Rettung geworden. Nicht früher. Als Gott die Tür zu den Nationen öffnete, konnten wir durch das Geschenk des Glaubens gerettet und neues Leben empfangen. Und deshalb müssen wir einmal bedenken, was denn da in Israel mit dem Knaben in der Krippe und dem Jesus von Nazareth und dem Christus nach dem Fleisch in Israel abgelaufen ist. Doch noch einmal zurück zu dem Kind in der Krippe. Mitten in dieser Fluchgeschichte des Volkes Israels sandte Gott seinen Sohn. Mitten hinein. Gott kam nicht selber. Und er, Gott, machte sich nicht klein und legte sich als Kind in die Krippe, sondern er sandte seinen Sohn. Das ist auch eine solche widerliche Umdeutung. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des vergänglichen und sterblichen Fleisches. Und dieser Sohn kam nicht in den Kosmos und kam nicht in Bethlehem zur Welt, um gefeiert und verherrlicht zu werden, sondern um zu sterben und sein Leben zur Bezahlung der verschuldeten Schöpfung zu geben. Das bringt nun die Theologen, die Schriftgelehrten und die hohen Priester des alten Bundes in großer Verlegenheit. Und weil dieser Jesus von Nazareth nicht dem verheißenen Zeugnis der Propheten entsprach, wurde er als falscher Messias bezeichnet, er wurde abgelehnt und an das Kreuz geschlagen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Die gesamte Orthodoxie in Israel wartet deshalb auf den, der das Volk aus aller Herrschaft der Völker erlösen wird. Das aber ist damals und ist bis heute nicht erfolgt. Wir lesen deshalb noch einmal den Text. Jesaja 9, 5 bis 6. Denn es ist ein Kind uns geboren und ein Sohn uns gegeben. Eigentlich müssten wir ja als Nationen lesen, ein Kind, ein Sohn ist ihnen, dem Volk geworden. Nein, mit dem uns, da legt sich die gesamte Christenheit in die Krippe. Ja, das ist es. Ein unübertroffener Egoismus. Übelster Art. Den gibt es nur unter den Frommen. Das alles geschenkt. Wirklich. Von der Fußsohle bis zu den Haarspitzen. Aber wenn Gott auch den anderen einmal Gnade gibt, auch wenn nach Äonen erst, dann könne die fuchswild werden. Und das kann nicht sein. Also, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbar, Berater, ein starker Gott, Vater der Äonen, Friedefürst. Und die Mehrung, es geht doch gleich weiter. Und die Mehrung der Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids. Also, was will man mehr? So wird der Messias hier von Jesaja beschrieben. Und über sein Königreich wird er herrschen, um es zu befestigen und zu stützen durch Gericht und durch Gerechtigkeit von nun an bis in die Äonen. Der Eifer Jahwes, der Herrscharen, wird dies tun. Und so wird Jesus als Herrscher und König jubelnd für die Völker und in den charismatischen Liedgut, in den Lobpreis und Anbetungsgesängen den Gottesdienstbesuchern vorgestellt. Das ist jetzt überall so. Da kann man nicht mit einem einfachen Lied die Versammlung beginnen, nein, da muss man gleich eine halbe Stunde lang ein Lied gut singen, was von der Melodie, der Tonart, der Klangfarbe und vom Inhalt her sehr zweifelhaft ist. Kann man denn das auf den Jesus von Nazareth, dem geborenen Sohn Gottes, umlegen? Wisst ihr, da wurde einem Rabbi die Frage gestellt, weshalb er nicht an Jesus, dem Messias und als Sohn Gottes glauben kann. Und der Messias, der ging zum Fenster. Der Rabbi ging zum Fenster, öffnete es weit, schaute hinaus und sagte, ich sehe nichts davon. Und der Mann hatte recht. Denn nach dem Wort der Verheißung, wie es in Jesaja und in anderen Propheten steht, müsste es doch in der Welt ganz anders aussehen. Oder denkt ihr da anders? Mal nachdenken. Wenn da solche Chorusse ertönen und eine ganze Gemeinde singt dann mit. Du bist König, du bist König, du bist König, du bist Herrscher. Und du herrschst und die Völker jubeln und jauchzen. Ja, das verstehen wir doch. Das ist jetzt keine Herrschaft Christi und kein Friede geben kann. Oder verstehen wir das nicht? Oder beten wir für den Frieden der Welt? Natürlich freuen wir uns und sind dankbar, dass Gott uns Europäer 80 Jahre Frieden geschenkt hat. Selbstverständlich. Aber Friede? Dieser Welt und auf Erden? Nein, es kann keine Herrschaft des Christus heute und jetzt geben. Weshalb nicht? Wenn Satan, der Gott dieses Äons und der Fürst des Kosmos ist und die Finsternismächte und die Kosmokratoren Herrschaft ausüben, wie soll denn da es zur Herrschaft Christi komme? Wie soll das angehen? Befreien wir uns doch von diesen falschen religiösen Dogmen und Vorstellungen. Wenn Johannes zweimal in der Johannes-Offenbarung in Jubel ausbricht, nun endlich sind die Königreiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit dem Christus geworden. Und er wird herrschen in die Äonen der Äonen. Und wenn das zukünftig ist, dann können wir nicht eine Herrschaft Christi für jetzt und heute erwarten und dafür beten. Denn diese, ich will mal sagen, zwischen diesen komplex geschilderten Aussagen der Propheten im Worte Gottes, da sind oft tiefe und lange Zeittäler mit drin, die der Seher, der Prophet nicht sieht und auch nicht beschreibt. Ein einziges Bergmassiv. Und wir dürfen in der Verkündigung dann darauf aufmerksam machen. Ich habe da auch eine sehr gute Skizze mit dem Gesetz der Perspektive im Verständnis der Prophetie. Es ist sehr gut da aufgeschildert. Ich kann es euch jetzt zeigen, aber ich hab's nicht jetzt zur Verfügung. Ja, also das ist sehr wichtig, dass wir das mit beachten. Die Verkündigung des Wortes Gottes ist doch deshalb da, dass wir den Versammelten die Schrift aussagen, auseinanderfalten und diese dem Zeitlauf richtig zuordnen und nicht alles in einem Topf zusammenrühren und der Gemeinde dann servieren. Das ist also nicht richtig. Deshalb ist alle Schrift, von 1. Mose 1 bis Offenbarung, sie ist Nütze. Bitte nicht vergessen, was dann steht. Nütze zur Lehre. Und was ist Lehre? Lehre ist die Zuordnung des aufgeführten Textes, damit wir wissen, wo das hingehört. Das ist Auseinanderfalten seines Wortes. Aber da gibt's ganz wenige Brüder, die in diesem Vermächtnis, ja, begabt sind. Da könnten wir auch einmal eine ganze Stunde haben, die Auseinanderfaltung des komplex geschilderten prophetischen Gotteswortes. Wenn wir solches nicht heilsgeschichtlich auseinanderfalten könnten, wie Jesaja 9 oder andere, werden wir zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das ist also meine Feststellung nach Jahrzehnten. Jedenfalls, zurück wird in Israel kein Weihnachten gefeiert. Ob das auch für die jetzt existierenden messianischen Gemeinden zutrifft, das weiß ich nicht. Nur die Kirchen in Israel, die feiern laut Tradition Weihnachten. Weihnachten ist kein biblisches Fest. Nur noch einmal, nur Kirchen in Israel feiern dieses historische Geschehen vor 2000 Jahren. Nein, dieser Sohn Gottes, Jesus von Nazareth, trat nicht als König und Herrscher auf, so wie es ja von den Propheten ausgesagt war, sondern lehrte und er predigte das Evangelium des kommenden Königreiches, die Königsherrschaft des Messias. Er ließ sich schlagen, er ließ sich anspucken, geißeln und zuletzt an das Fluchholz schlagen. Und das Ergebnis der Leute, wenn er der Sohn Gottes wäre, dann, ja, dann wäre er vom Kreuz herabgestiegen. Nein. Heilsgeschichte. Was ist mit dem Jesus von Nazareth, dem Knaben in der Krippe eigentlich vorgesehen? Das sagt der Petrus. Nämlich, bevor die Schöpfung gebaut wurde und Gott sie ins Dasein stellte, mit seinem Sohn zusammen. Und wo überhaupt noch von Sünde von Ungehorsam, Sünde und Schuld etwas zu sehen war, da stand Jesus als das Lamm Gottes zur Verfügung vor Grundlegung der Welt. Was dann am Kreuz starb und mit seinem Leben für die Verschuldung des Kosmos alles bezahlte. Und das Wort, der Logos, der Sohn Gottes wurde Fleisch. So lesen wir es bei Johannes. Und wir schauten ihn an und wurden gewahr, dass er der einzig Gezeugte war. Nicht eingeboren. Bitte streichen wir das durch. Zu dieser Zeit, als Jesus in den Kosmos hereintrat und Fleisch wurde, war er der einzig vom Vater Gezeugte. So haben sie ihn wahrgenommen und erkannt. Und der Apostel Paulus spricht, und das ist ja nun der Text für unsere heutige Betrachtung. Ja, in 1. Timotheus 3,16, da spricht er von einem sehr großen Geheimnis der Gottseligkeit. Und dieses ganz große Geheimnis der Gottseligkeit ist ein ganz großes Programm, was da aufgeteilt ist in verschiedenen Etappen. Und die erste Etappe von diesem großen Geheimnis, die hatten wir ja vor 4 Wochen. Er, Jesus, geoffenbart im Fleisch. Da haben wir auch über 1 Stunde gebraucht, um uns da ein klares Bild zeigen zu lassen, wer dieser Jesus von Nazareth war. Aber unter diesem Programm steht nicht nur die Fleischwerdung des Sohnes Gottes, sondern da stehen sehr viele Programme für uns aufgeschrieben. Als zweites, gerechtfertigt im Geist. Gesehen von den Engeln. Gepredigt unter den Nationen. Geglaubt in der Welt, im Kosmos und aufgenommen in Herrlichkeit. So, und jetzt schaue ich auf die Uhr. Es ist 8:45. Ja, und darüber wollten wir ja heute Abend mal nachdenken. Über den Punkt 2 oder vielleicht auch über den Punkt 3. Ich hatte aber heute Abend keine richtige Kontrolle. Ich habe mich zwar vorbereitet, bis hierher, und wollte eigentlich das Thema gerechtfertigt im Geist, heute Nachmittag hatte ich ja Zeit, mich noch vorbereiten. Aber da kamen 2 Brüder aus Nürnberg und da haben wir 3 Stunden miteinander über die Heils- und Rettungswege Gottes nachgedacht und haben uns ausgetauscht. Und da war die Zeit dann auch weg. Wir können zwar dann jetzt noch 1/4 Stunde hinzufügen, aber liebe Geschwister, ich denke, wir haben anhand seines Wortes innerlich so viel Gottes Energie geschenkt bekommen, wo wir einmal uns in unserem Verständnis der Schrift von dem, was da vor 2000 Jahren abgelaufen ist, Israel und seiner Gemeinde, 4 Wochen, da uns schon beschäftigen können. Ich wünsche uns allen viel Freude. Und vielleicht könnt ihr mir auch heute Abend noch einen Wink geben, wie wir das denn in Zukunft machen, wenn da Fragen werden, dass wir uns das auch gegenseitig wissen lassen. Wir schließen erst einmal ab und wir beten miteinander. Du, unser Gott und Vater im Himmel, wir danken dir auch für das Zusammensein heute Abend und für dein Wort. Wir sind ja manchmal ganz sprachlos, weil uns Dinge, ja, Verse und Gedanken geschenkt werden und wir staunen über das, was du uns da sagen lassen willst. Wir sind ja auch tagsüber mit deinem Wort beschäftigt und freuen uns, wenn wir dem einen und den anderen eine Handreichung geben dürfen, Mut machen, uns aufmerksam machen dürfen auf dein geschriebenes Wort, dass da uns Kräfte zufließen, die uns den Kleingram des Alltags, ja, ganz, ganz gering und klein werden lassen. Die Herrlichkeit deines Christus und ihn zu erkennen, das wirkt diese Kraft in uns. Und deshalb bleiben wir in Gemeinschaft beieinander und freuen uns, dass, wenn es irgendwie geht, dass wir uns da auch einander zuhören können und uns mit der Herrlichkeit und der Kraft des Evangeliums uns beschenken können. Du gibst uns die Fähigkeit. Womit sollen wir denn dir Freude machen, als dass wir auch untereinander uns freuen lernen über das unvergleichliche Evangelium der Herrlichkeit, was uns durch die Dunkelheit dieser Zeit hindurchträgt, als einen Lichtglanz, wo die Strahlen auch in die Dunkelheit dieser Welt hinausleuchten können. Wir danken dir, dass du deine segnenden Hände auch heute Abend über uns ausbreitest und uns eine bewahrende Nacht und eine gesegnete Woche schenken willst. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.